Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Eine junge Frau steht vor einem Richter. Ihre Haare sind zerzaust, ihr Blick flackert. Sie wirkt verstört, verwirrt, verloren. Ich bin nicht verrückt, sagt sie immer wieder. Immer wieder. Wenig später rasselt ein Wagen über das Kopfsteinpflaster. Der Richter, einige Ärzte, ein paar hastige Fragen und schon wird eine Diagnose notiert. Geisteskrank. Noch in derselben Nacht bringt man sie fort. Über den Fluss auf eine schmale, dunkle Insel.
Okay, also das ist ein würdiger Wiedereinstieg, würde ich sagen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worum es gehen könnte. Das ist doch gut.
Ja, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind die total aus dem Häuschen seienden und glücklichen Nina.
Und Katharina natürlich, die wieder für euch auf euren Ohren sind. Ihr habt uns hoffentlich vermisst. Hoffentlich nicht zu schmerzlich und es geht euch allen so gut wie möglich. Und ihr freut euch darauf, dass wir nun uns einen Plan überlegt haben und euch in einer neuen Staffel begrüßen werden.
Ja, genau. Also wir haben euch in jedem Fall sehr vermisst und uns auch immer wieder darauf gefreut, endlich weitermachen zu können. Und umso glücklicher sind wir eben jetzt, dass es weitergeht. Und vielleicht kurz als Ausblick auf unseren Plan, falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet über Instagram oder andere Kanäle. Wir haben vor, jetzt unsere Folgen in Staffeln zu bündeln. Das ist nämlich für uns leichter vorzubereiten. Dann können wir schon voraufnehmen und dann haben wir immer schon ein bisschen was in petto, falls mal irgendwas sein sollte, dass wir eben nicht dazu kommen, was zu machen, haben wir schon was da. Und das ist jetzt das erste Mal passiert. Das heißt, ihr könnt euch jetzt freuen auf ein paar neue Folgen von Früher war mehr Verbrechen. Wir gucken mal, wie viele es werden insgesamt. Und auf jeden Fall kommt ihr gut ins neue Jahr mit uns und wir mit euch. Und das ist ganz, ganz toll. Und wir halten euch natürlich immer auf dem Laufenden, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Aber auf jeden Fall, und das können wir diesmal hoch und heilig versprechen, die nächste Folge kommt in 2 Wochen, wie früher.
Und sie ist dann damit relativ heiß und fettig auf euren Endgeräten.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch wie immer riesig und wie zuvor und jetzt wieder regelmäßiger mit euch in Kontakt zu treten. Also, solltet ihr euch einen Fall von uns wünschen wollen, dann tut das sehr gerne über unseren Instagram-Account oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Beides freut uns sehr und alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ach, es geht doch irgendwie noch immer leicht von der Hand, oder was meinst du?
Genau, also dort findet ihr alles, was ihr braucht und wenn ihr uns unterstützen wollt und ein bisschen supporten, weil ihr wisst das bestimmt mittlerweile, Podcast streamen, das ist leider nicht ganz kostenfrei, sondern das muss man über einen Hostingdienst auch unter anderem finanzieren. Dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns über unsere kleine Kaffeekasse unterstützt.
Ja, und da können wir wirklich gar nicht genug Danke sagen dafür, dass ihr das auch über diese ganze Dürreperiode hinweg jetzt so lieb und treu getan habt. Also wirklich tausend Dank dafür. Es hat uns sehr gerührt und auch sehr, sehr unterstützt. Denn die Kosten für den Podcast sind natürlich weitergelaufen und das habt ihr jetzt möglich gemacht. Also vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid wirklich die Besten.
Und für alle, die uns jetzt ganz frisch erst entdeckt haben, denen wird vermutlich gar nicht aufgefallen sein, dass wir eine Weile weg waren.
Ja, genau. Bestenfalls ist das so. Und ich freue mich heute natürlich ganz besonders, weil du uns ja heute wieder einen Fall vorbereitet hast. Und wie ihr ja schon mitgekriegt habt, habe ich keine Ahnung, worum es geht. Das ist immer am besten, finde ich. Also, dann würde ich mich riesig freuen, wenn der jetzt loslegt.
Dann werde ich das natürlich tun. Dein Wunsch ist mir Befehl. Heute sprechen wir in dieser brandneuen Folge über eine Frau, der wir eben im szenischen Einstieg schon begegnet sind und die als vermeintlich verrückt, in Anführungszeichen, ins Irrenhaus geschickt wird. Heute ist sie als Nellie Bly bekannt. Und sie arbeitet 1887 in den Vereinigten Staaten als Journalistin.
Ja, von der Geschichte habe ich schon mal gehört, aber kenne sie gar nicht gut. Ich habe nur mal wirklich ganz wenig davon gehört und bin sehr gespannt.
Ich hatte sehr viel Freude bei der Recherche, auch wenn das Thema, ihr werdet es merken, schon auch bedrückend ist. Aber die Figur fand ich unglaublich faszinierend, die historische Figur und auch die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte. Was niemand in dem Untersuchungsraum weiß, den ich am Anfang versucht habe zu skizzieren in dem szenischen Einstieg, den ihr gehört habt, ist, dass die Frau, die vor den Männern steht, nur eine Rolle spielt und nur so tut, als wäre sie wahnsinnig um in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen zu werden. Vollkommen freiwillig. Heute kennen wir einige solche Undercover-Investigativjournalistinnen. Damals, gerade als Frau, ist das ein totales Novum, eine absolute Sensation und die Wiege dieser Art von Journalismus. Was Nellie Bly in der Psychiatrie erleben wird, denn sie schafft es, dort hineinzukommen, wird sie später in einem Bericht festhalten, der die gesamten USA erschüttert und auch international für Furore sorgt. Nellie Bly wird am 5. Mai 1864 als Elizabeth Jane Cochran in Pennsylvania in einem heutigen Vorort von Pittsburgh als drittes von 5 Kindern geboren. Ihr Großvater war ein irischer Einwanderer und Blys Vater hatte sich im Laufe seines Berufslebens vom Fabrikarbeiter zum Kaufmann und schließlich angesehenen Richter aufgeschwungen. Doch nach seinem Tod, als Elizabeth 6 Jahre alt ist, bleibt der Familie nur wenig. Das hat damit zu tun, dass es noch Verpflichtungen, also Erbverpflichtungen gibt mit Kindern aus den ersten Ehen von Elizabeths Vater. Mhm. Elizabeth wächst deshalb in eher bescheidenen, aber nicht ärmlichen Verhältnissen auf, mit einer Mutter, die versucht, ihre Kinder durchzubringen und mit der Familie nach Pittsburgh zieht. Elizabeths Schulbildung ist daher auch nicht so umfangreich, wie sie gerne sich das gewünscht hätte. Ein Semester lang kann sie in Indiana zur Lehrerin ausgebildet werden. Die anderen beiden eigentlich vorgesehenen Semester kann sich die Familie dann nicht mehr leisten. Schon früh spürt Elizabeth Wut über Ungerechtigkeiten. Und als sie mit Anfang 20 im Pittsburgh Dispatch einen Artikel mit dem Titel What Girls Are Good For, zu Deutsch etwa zu was Mädchen taugen, liest, in dem steht, dass Frauen in Haushalt und Küche und Kindbett gehören, nicht in die Fabrik oder gar in den Journalismus, schreibt Elizabeth anonym unter dem Namen Lonely Orphan Girl, also einsames Waisenmädchen, einen wütenden Leserbrief an die Zeitung. Dieser Brief ist so leidenschaftlich und klug formuliert, dass der Chefredakteur der Zeitung ihr kurzerhand ein Jobangebot macht und die Verfasserin des Leserbriefes auffordert, sich zu offenbaren und eine Stelle als Autorin für $5 die Woche bei der Zeitung anzunehmen. Und tatsächlich passiert das. Elizabeth nimmt Kontakt zu der Zeitung auf, offenbart ihre Identität und unter dem Pseudonym Nellie Bly, nach einem populären Lied jener Zeit, beginnt sie ihre Karriere als Kolumnistin und Reporterin. Das war auch damals vollkommen üblich, dass man nicht vor allen Dingen als Frau unter seinem klaren Namen publizierte. Mhm. Doch der Weg im Journalismus ist wenig überraschend ziemlich steinig. In einer Branche voller Männer gilt Nellie Bly, so werde ich sie jetzt auch in der Folge nennen, als Ausnahme und vor allen Dingen auch als Provokation. Ich meine, wir haben ja schon in unserem Podcast öfter über Frauen und Frauenrollen im 19. Jahrhundert gesprochen. Mhm. Und von daher, glaube ich, sollte allen von euch klar sein, was das bedeutet, wenn man in diese Domäne, in diese angestammte Männerdomäne vordringt.
Ja, das ist sogar sehr beeindruckend, ne, dass sie das so geschafft hat.
Man kann sogar sagen, in Summe, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie sich in den Journalismus aufmacht, nur rund 3% der amerikanischen JournalistInnen Frauen sind. Die zuständigen Leute, also primär Männer, wollen, dass sie vor allen Dingen über Mode schreibt, über Gesellschaft und über Rezepte. Doch Nellie, die will mehr. Sie schreibt lieber über Armut, über gesellschaftliche Missstände, die Ausbeutung von Fabrikarbeiterinnen, über Ungleichheit. Und sie besucht zum Beispiel halt auch gerne die Orte, über die sie schreibt, die Missstände, über die sie schreibt, die will sie mit eigenen Augen sehen, die will sie tatsächlich selbst erleben und erfahren. Mhm. Sie besucht Fabriken, spricht mit Näheren, recherchiert undercover. Und Nellie weiß, wenn sie wirklich etwas verändern will, dann muss sie etwas tun, was niemand zuvor so richtig gewagt hat. Und im Herbst 1887 wird ihr ein Angebot gemacht, nämlich der Herausgeber der New Yorker Tageszeitung The World, vom Verleger Joseph Pulitzer, den kennt ihr vielleicht wegen des gleichnamigen Preises.
Könnte man schon mal gehört haben, ja.
Er macht ihr ein Angebot und will ihr einen ganz besonderen Auftrag vorschlagen, nämlich sie soll herausfinden, was in den psychiatrischen Anstalten von New York wirklich vor sich geht. In jenen Gebäuden, in denen angeblich Heilung geschieht, aber über die man viele gruselige Gerüchte hört. Und es ist Nellies erster großer Job für The World. Nellie, die nimmt tatsächlich diese Gelegenheit beim Schopf und will es versuchen.
Ja, aber das war doch sicher auch sehr gefährlich, oder? Also ich meine, im Zweifel kommst du doch da vielleicht auch gar nicht wieder raus.
Ob sie wirklich diese Kurve kriegt, das werden wir nachher noch hören. Mhm. Auf jeden Fall ist es eine sehr knappe Sache, das muss man ganz klar sagen und nicht einfach. Aber die höchste Hürde eigentlich aus ihrer Sicht und auch aus Sicht des Herausgebers war es eigentlich überhaupt dort reinzukommen undercover. Sagen wir so, er hat ihr nicht viele Chancen ausgerechnet. Denn Nellie, die muss jetzt natürlich versuchen, in eine solche psychiatrische Klinik hineinzukommen. Mhm. Und damit sie dort wirklich dann auch berichten kann, wie es den Insassinnen geht, muss sie dort als Patientin rein. Also wirklich nicht einfach als Journalistin oder als Besucherin, sondern als Betroffene von so einer Anstalt. Und der Herausgeber sagt ganz klar, ja, eigentlich ist es wahrscheinlich ziemlich unmöglich, dass sie als gesunde Person überhaupt in eine Psychiatrie hereinkommt. Das war vielleicht auch ein bisschen naiv, davon auszugehen, aber man ging davon aus und das ist vor allem der Herausgeber in diesem Fall. Aber wenn Nelly es dann schaffen würde, würde man sie auch, sie soll sich keine Sorgen machen, nach ein paar Tagen wieder herausholen. Man wisse noch nicht genau wie, aber das würde ja schon klappen. Schließlich sei ja die größere Herausforderung, überhaupt reinzukommen, weil sie sei ja vollkommen geistig gesund. Dann kann das ja eigentlich fast nicht klappen.
Ja, ein Szenario, wo unmöglich irgendwas schiefgehen kann.
Zumindest schildert sie das im Nachhinein so, ob das dann wirklich dieses Gespräch so lief. Aber wir glauben ihr das jetzt mal. Zur Not, sagte wohl der Herausgeber, würde man dann halt einfach ihre wahre Identität aufdecken und dann würde man sie schon irgendwie rausbekommen. Aber eigentlich sah man wirklich als die größere Hürde an, sie überhaupt hineinzubekommen. Also ist Nellys Plan, um eingewiesen zu werden in eine solche psychiatrische Klinik, will sie sich als psychisch gestört in Anführungszeichen ausgeben. Es ist natürlich nicht so einfach, sich so darzustellen, vor allen Dingen, wenn man selbst noch nie Kontakt zu Menschen hatte, die psychisch krank waren, die für alle sichtbar bzw. von allen als geisteskrank wahrgenommen wurden. Und Nelly ist so jemand, die sagt ganz klar von sich, ich habe keine Ahnung, wie sich jemand benimmt, der psychisch gestört ist oder der in eine Psychiatrie muss. Ich muss mich jetzt leider voll auf die Klischees stützen. Also orientiert sie sich genau daran, an den damals gängigen Klischees und beginnt zu üben, zu trainieren. Sie starrt in den Spiegel, sie lässt ihre Augen leer werden, sie spricht in wirren Sätzen und wiederholt auch über Nacht verschiedene Sätze wie Mantras, um so einen gewissen Irrsinn darstellen zu können. Und nach einigen Tagen der Vorbereitung mietet sie sich dann unter dem Namen Nelly Brown. Das hat wohl den Hintergrund, dass sie damit sichergehen möchte, dass die Initialen, die sie eingesteckt hatte in ihren Kleidungsstücken, trotzdem zu dem Namen passt. Sie wollte jetzt keine neue Kleidung dafür kaufen. Schlicht gekleidet und nur mit Stift und Notizbuch ausgestattet in einem Heim für obdachlose Frauen in der Second Avenue 1 in New York. Für wenige Pennies erwartet Nelly hier einen Schlafplatz und etwas zu essen. Dieses Heim, jetzt hier in New York angesiedelt, erinnert mich sehr an die Workhouses, die wir zum Beispiel auch aus den Geschichten um Jack the Ripper kennen. Ich meine, das spielt nur ein Jahr später, 1888, halt in London, aber hier haben wir eine ähnliche Konstellation wie bei diesen Workhouses. Es gibt eine Vorsteherin dieses Heims, die sich darum kümmert, dass die Kost und Logis bezahlt wird von den Frauen, die hier reingehen. Manche Frauen haben ihre Kinder dabei, viele von den Frauen arbeiten, haben aber nicht so viel Geld oder Vermögen, dass sie in der Stadt wohnen können. Und deswegen ist es so, dass die Frauen hier in diesem Haus unterkommen können. In dieser Unterkunft beginnt Nelly dann, ihre Rolle zu spielen. Sie isst nicht, wirkt verängstigt, redet zusammenhanglos und tut so, als habe sie keinerlei Erinnerung. Sie macht den anderen Frauen, viele von ihnen haben ja teils ihre Kinder im Schlepptau, Angst. Und bald, wenig verwunderlich, ruft dann auch jemand die Polizei. Die vermeintlich verrückt gewordene Nelly, die wird dann auf die Polizeiwache gebracht. Die wird auch vor einen Richter gestellt. Es muss ja schließlich geprüft werden, ob der Staat quasi sich jetzt um sie kümmern darf. Sie wird von Ärzten untersucht, um ihre geistige Gesundheit zu prüfen. Und niemand erkennt den Schwindel.
Ach, witzig. Wie lange hat das denn gedauert?
Das waren wirklich so 2 Tage ungefähr, Pi mal Daumen insgesamt.
Ah ja.
Aber erstmal wird geguckt auf der Wache, hey, wie schätzen wir das Ganze ein? Dann soll sich ein Richter ihrer annehmen. Der ist auch eigentlich relativ nett zu ihr. Der scheint vermeintlich irgendwie seine Schwester in ihr zu erkennen und hat Mitleid mit ihr. Und das ist ja schon interessant, auch psychologisch, wenn du den Leuten wenig gibst, dann bauen die sich selber relativ schnell die Geschichte drumherum. Mhm. Und hier ist es so, sie hat keine große Storyline. Sie lässt relativ viel Freiraum für Fantasie. Und interessanterweise füllen das die Leute gerne. Und in dem Fall ist es so, dass der Richter sagt, ah ja, oh Mann, die wurde doch bestimmt von einem Liebhaber verführt, gegebenenfalls unter Drogen gesetzt und dann in die böse große Stadt New York entlassen bzw. hineingeworfen. Alle ihre Sachen wurden ihr weggenommen und jetzt ist sie im Angesicht dieser Ausbeutung, vielleicht auch sexueller Natur, durch diesen Mann ist sie verrückt geworden. Mhm. Das ist im Grunde das Narrativ, was sich sofort von selbst entwickelt, ohne dass sie irgendetwas dafür tun muss. Und deswegen wirkt sie wie die gefallene Jungfer jetzt hier auf den Straßen von New York. Und der Richter hat auch Mitleid mit ihr, aber sieht auch ganz klar, ja, die ist ja offensichtlich verrückt. Mhm. Das ist total interessant, wie sich das so von selber entwickelt. Sie muss überhaupt nichts dafür tun. Ja, man geht davon aus, der Frau ist so übel mitgespielt worden. Und dann hat sie den Verstand deswegen verloren. Es kann ja gar nicht anders sein. Eine Frau muss ja im Angesicht einer verführten Beziehung irre werden. Und deswegen ist es für Nelly unglaublich leicht, eine Diagnose zu bekommen. Und wie ich finde, zu leicht.
Ja, allerdings, denn es könnte ja auch andersrum sein, ne? Die Dame könnte ja auch wirklich aus irgendwelchen Gründen eine schlechte Phase haben und dann so schnell diagnostiziert zu werden, wenn offensichtlich, es ist ja gar nichts falsch mit ihr. Also, das ist schon beängstigend.
Und ich muss wirklich sagen, Nelly Blys Bericht, der liest sich wirklich sehr, sehr schrecklich. Ich kann ihn sehr empfehlen, den gibt es mittlerweile auch in deutscher Übersetzung. Ihr findet ihn in der Literaturliste in unseren Shownotes. Also einmal in diesem System gehen einfach alle weiteren Leute davon aus, dass Nelly ja psychisch gestört ist. Mhm. Und interpretieren vor diesem Hintergrund alles, was sie sagt.
Ja. Ja.
Auch wenn es eine vollkommen normale Aussage ist, als Zeichen ihres Irrsinns.
Ja, das ist ja tatsächlich auch oft Frauen zum Verhängnis geworden, ne? Wenn ihre Ehemänner oder Väter oder wie auch immer sie dann erstmal in diesen Prozess gebracht haben, dass sie gesagt haben, die wären in irgendeiner Form psychisch krank, dass sie überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hatten, aus dem System wieder rauszukommen.
Ja, und deswegen ist die Diagnose erschütternd, aber eindeutig. Vier Fachärzte bescheinigen ihr, geisteskrank zu sein. Und so wird Nelly zunächst ins Bellevue Hospital überstellt und am Sonntag, dem 25. September 1887, dann in eine der berüchtigsten Institutionen des Landes verlegt, da wo sie eigentlich hin möchte, nämlich nach Blackwell's Island. An dieser Stelle müssen wir uns Blackwell's Island einmal genauer angucken. Das ist heute, darunter kennt ihr das vermutlich auch, oder wahrscheinlich, Roosevelt Island. Diese Insel ist rund 60 Hektar groß und liegt schmal mit etwa 3200 Metern Länge im East River zwischen Queens und Manhattan auf der Höhe der New Yorker Upper East Side. 1633 überzeugt der niederländische Gouverneur die Indigenen, ihm Land zu verkaufen, zu dem auch Roosevelt Island gehört. Mhm. Die Insel wurde in der Folge dann viel für Landwirtschaft genutzt und auch beispielsweise für die Schweinezucht, weshalb sie auch Schweineinsel genannt wurde. Nachdem die Briten die Kontrolle über die Region übernommen hatten, schenkte dann König James II. Die Insel dem Sheriff von New York. In der Folge wurde die Insel dann innerhalb der Familie des Sheriffs weitervererbt und 1796 ließ sein Enkel James Blackwell auf der Insel ein Holzhaus errichten. Heute steht das Haus immer noch und befindet sich unter Denkmalschutz, aber seit dieser Zeit trägt die Insel den Namen Blackwell's Island. Als New York in den folgenden Jahrzehnten dann immer wichtiger und auch größer wird, damit aber auch Armut und Kriminalität vor Ort steigen, wir hatten ja schon öfter auch über die Folgen der Verstädterung im 19. Jahrhundert gesprochen, begannen die Stadtobersten, die Inseln rund um Manhattan aufzukaufen. Mhm. 1828 erwarb so die Stadt New York auch das damalige Blackwell's Island von der Familie Blackwell. Und nun gut, das ist jetzt hier die 100.000-Euro-Frage, die ihr bestimmt alle beantworten könnt. Was macht eine Stadt im 19. Jahrhundert mit einer Insel, wenn es sie besitzt?
Entweder ein Knast oder ein Krankenhaus.
Ja, ich würde sagen, das ist schon sehr, sehr heiß.
Oder irgendwelche Menschen mit schweren Erkrankungen darauf einsperren. Also schweren körperlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Lepra.
Genau, die Strebersterne gehen heute an Nina und ich vermute, ihr habt ähnliche Prognosen angestellt. Denn ne, zur Erinnerung, diese Insel ist zu diesem Zeitpunkt wirklich ausschließlich per Boot zu erreichen, wenn man nicht schwimmen möchte. Also warum ein Naherholungsgebiet oder gar Wohnraum schaffen, wenn man auch unliebsame Menschen isolieren kann und aus dem, ja, pun intended, Stadtbild entfernen kann? Mhm. Bereits 1828 begann man dann mit dem Bau einer Strafanstalt auf der Insel, der Blackwell's Penitentiary. Die Bauarbeiten wurden durch die Insassen des Newgate-Gefängnisses geleistet, die dazu das hiesige Gestein abbauten. Davon habt ihr vielleicht schon gehört. Und 1832 wurde das Gefängnis auf Blackwell's Island dann auch eröffnet. Etwas weiter nördlich öffnete dann 1839-41 schließlich auch das New York Lunatic Asylum seine Türen mit weiteren Bauvorhaben auf Blackwell's Island, darunter ein Gefängniskrankenhaus, die ersten Armenhäuser der Stadt, ein Armenkrankenhaus, ein Pockenkrankenhaus und mehr, gab es 1872 schließlich 11 Einrichtungen auf dem Island. Das Lunatic Asylum war New Yorks erste öffentlich finanzierte psychiatrische Klinik und auch die erste kommunale psychiatrische Klinik in den gesamten Vereinigten Staaten. Als Lunatic im Sinne von deutsch verrückt galten zu Nellie Blys Lebzeiten im Grunde alle, die vom vermeintlich unauffälligen Normalzustand abwichen, auch all jene mit psychischen Erkrankungen oder Verhaltensstörungen, sei es Menschen mit Depressionen, Angststörungen, Tourette-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störungen, Wut und oder Aggressionsstörungen, Schizophrenie und anderen psychischen Krankheiten, für die es noch keine Definition gab. Und schnell erreichte man so natürlich kapazitäre Grenzen. Besonders vor dem Hintergrund, dass die Anstalt ja nie so groß ausgebaut worden war, wie man eigentlich geplant hatte. Und 1870 befanden sich schon über 1300 Menschen im New York Lunatic Asylum, womit es heillos überfüllt war. Mhm. Als Nellie Bly dann eingewiesen wird, sind es schon 1600 Insassinnen, das Doppelte der eigentlichen Kapazität. Zudem wurden auch Sträflinge aus der nahegelegenen Strafanstalt, ganz ja, naheliegend, mehr oder weniger, als Wachen und PflegerInnen eingesetzt.
Oh mein Gott.
Wenig verwunderlich blieb das Interesse der Presse an der Einrichtung und ihren schutzlosen Insassen nicht aus und wuchs auch von Jahr zu Jahr. Lokale Zeitungen, darunter die New York Times oder Harper's Weekly, berichteten wöchentlich über die interessantesten Persönlichkeiten der Anstalt. Bitte verzeiht meine Ironie in der Stimme. Einige erreichten einen fast schon prominenten Status, wie beispielsweise die ältere Dame, die als Mrs. Buchanan bekannt wurde. Die Zeitungen waren aber auch voll von düsteren Berichten über Wahnsinn, misshandelte Personen, erbärmliche Zustände und unrechtmäßige Inhaftierungen. Im Jahr 1879 erschien in der New York Times dann ein Artikel mit dem Titel »Tormenting the Insane«, also »Die Geisteskranken quälen«, in dem erschreckende Fälle von Vernachlässigung beschrieben wurden. Ihr seht schon, der Grad von Sensationslust stillen, um die Auflage zu erhöhen, zu investigativ aufklären und Verbesserungen fordern bei der Presse damals war sehr, sehr schmal. Und an diesen Ort hatte Nellie Bly sich nun freiwillig hinbegeben. Als sie vom Boot an Land geführt wird, fragt sie einen Pfleger, was das denn für ein Ort sei, an dem sie sich nun aufhalte, und er sagt, Zitat in der deutschen Übersetzung, Blackwell's Island, ein Ort für Irre, von dem du niemals wieder wegkommen wirst. Mhm. Auch wenn Blackwell's Island mitten im East River liegt, nur ein paar Bootsminuten von Manhattan entfernt, ist es eine andere Welt. Hier befinden sich Kranke, Obdachlose, Strafgefangene und die sogenannten Irren werden auch auf die Insel gebracht. Menschen, die niemand mehr sehen will. Die Neueinkömmlinge im Lunatic Asylum werden zunächst zu einem Arzt geführt und sollen ihren Fall schildern. Doch diese Musterung fällt nur knapp und oberflächlich aus, jede Forderung wird ignoriert und übrigens sind Frauen und Männer auch getrennt voneinander untergebracht. Nellie wird registriert, untersucht und bekommt wie alle anderen Insassinnen schlichte, verschlissene Kleidung als eine Art Uniform. Es findet kein echtes Gespräch statt, kein Versuch ihr zuzuhören und auch ihr Notizbuch und ihr Stift werden ihr weggenommen. Als sie dann später sagt, dass ihr das weggenommen wurde und sie es gern wieder hätte, wird das erst von der betreffenden Schwester, die das Ganze hat, abgestritten. Und als sie das dann später nochmal einem Arzt gegenüber formuliert und der Arzt dann wiederum die Schwester darauf anspricht, behauptet dann die Schwester, nee, sie hätte immer nur ein Buch gehabt, aber nie einen Bleistift. Und als Nellie dann sagt, ja nee, ich hatte aber auch einen Bleistift, dann wird ihr nur noch geantwortet, ja, das bilden sie sich wohl ein, sie sind ja auch geisteskrank.
Ja.
Ne, man wird richtig kaltgestellt, in seiner Wahrnehmung auch. Dass Nellie sich nun auf der Insel tatsächlich nicht mehr als psychisch krank darstellt, also vorgibt, krank zu sein, sondern sich ganz normal verhält, auch das macht keinerlei Unterschied darin, wie sich die Menschen ihr gegenüber verhalten. Später schreibt sie, je mehr ich mich darum bemühte, sie von meinem gesunden Verstand zu überzeugen, desto mehr zweifelten sie an diesem. Die Station, in die Nellie Bly gebracht wird, teilt sie mit 44 weiteren Patientinnen. Das ist Station 6. Schon am ersten Abend begreift Nellie, dass hier niemand geheilt wird. Die Frauen werden nicht behandelt, höchstens hinter den vergitterten Fenstern verwahrt, schlimmstenfalls gebrochen. Das Essen ist verdorben, das Wasser schmutzig, die Betten sind hart, viele Räume sind ungeheizt, Fenster werden offen gelassen, auch im Herbst. Wir befinden uns schließlich ja im September, Ende September. Die Frauen müssen sich im eiskalten Wasser baden, einmal die Woche ist Waschtag, werden vor allen anderen ausgezogen, eingeseift und mit dem eiskalten Wasser abgegossen. Die Fingernägel werden zum Schutz für andere vor anderen gestutzt. Eine Schwester sagt zu Nelly darauf angesprochen, dass die Stadt doch schließlich dafür zahle, dass die Insassinnen hier freundlich auch behandelt werden vom Personal. Zitat in der deutschen Übersetzung: Nun, sie brauchen hier keine Freundlichkeit zu erwarten, denn sie werden sie nicht bekommen. Nelly beobachtet auch, dass viele ihrer Mitpatientinnen gar nicht psychisch krank wirken. Natürlich ist das eine sehr subjektive Wahrnehmung und psychische Erkrankungen sind für Laien oft ja nicht sichtbar. Es kommt ja auch immer auf die Art und Ausprägung an, aber Nelly fällt immer wieder auch auf, dass einige der Frauen kaum Englisch sprechen, andere einfach auch arm und heimatlos sind, also auch keine Familie haben, die sich um sie kümmern könnte. Beispielsweise trifft Nelly auf Tilly Myard, also als Diebe nennt sie sie, mit diesem Namen. Die schildert wiederum, wie sie nach einer schlimmen Erkrankung nun unter einer, Zitat, Nervenschwäche leide, aber geistig eigentlich vollkommen gesund sei und die Ärzte immer wieder bitte, ihren Verstand doch auf Herz und Nieren zu prüfen, um das zu beweisen. Das will aber niemand irgendwie machen. Und als sie das Lunatic Asylum betritt, denkt Tilly Myard noch, dass ihre Familie sie eigentlich zur Gesundung in ein Sanatorium überwiesen oder geschickt habe. Und sie ist sehr erschüttert, als sie feststellt, dass sie sich in einer Psychiatrie befindet. Dann gibt es auch Louise Schanz, die sich als deutschsprachige Einwanderin überhaupt nicht verständigen kann, deren Englisch zu schlecht ist. Und niemand hält es für nötig, sie zu übersetzen oder ihr einen Dolmetscher, eine Dolmetscherin zur Verfügung zu stellen. Und deswegen spricht man eigentlich gar nicht wirklich mit ihr, weiß gar nicht, warum sie wirklich da ist, außer das, was mal über sie notiert wurde, und will sie einfach für immer einsperren. Und das sind nur zwei von vielen Beispielen. Der Alltag auf Blackwell's Island, der folgt einer grausamen Routine. Die Frauen werden früh morgens um 5.30 Uhr geweckt. Die müssen sich mit eiskaltem Wasser das Gesicht waschen, fertig machen. Und das nach einer eiskalten, oft nicht wirklich durchschlafenden Nacht, weil nachts wird immer wieder patrouilliert, es wird immer reingeguckt ins Zimmer. Selbst wer möchte, kann eigentlich nicht schlafen. Es ist relativ laut, es ist unglaublich kalt. Die Frauen haben nicht richtige Decken, sind nicht wirklich warm zu halten in der Nacht. Wenn sie nach weiteren Decken fragen, nach weiteren Schals fragen, werden sie eventuell sogar verprügelt. Dann gibt es an dem nächsten Morgen um 7.15 Uhr Frühstück oder das, was als solches ausgegeben wird. Darunter ist faules, hartes, teils aber auch rohes Brot, kalter Tee, der wohl ungenießbar ist, Haferflocken mit Zuckersirup. Und das klingt jetzt erstmal noch okay vielleicht im ersten Moment, aber oft ist das Essen verdorben oder nicht gewürzt oder zu viel gewürzt, ungenießbar, roh oder halt zu viel gekocht oder angerichtet. Nach dem Frühstück werden die Insassinnen zur Arbeit eingeteilt. Die Stationen machen sich ja schließlich nicht von alleine sauber und das macht kein Personal vor Ort, sondern das machen die Patientinnen. Sie reinigen sogar die Zimmer der Schwestern und Aufseherinnen. Von Aufseherin bewacht, können die Insassinnen dann bei gutem Wetter zum Spazieren nach draußen über die Insel, allerdings nur als Zweiergruppen in Reihen aufgestellt, immer mit Aufseherin. Und dabei begegnet Nelly und ihre Station, also die Frauen, mit denen sie in der Station ist, unter anderem auch Frauen von anderen Stationen. Manche sind in Zwangsjacken gefesselt, andere in Ketten, weil sie wohl gewalttätig sind. Es gibt je nach Station unterschiedliche Ausprägungen auch von der Stärke der Inhaftierung, um die es sich hier eigentlich handelt. Nellys Hunger wird immer größer, weil am Anfang weigert sie sich noch, dieses schreckliche Essen zu sich zu nehmen, obwohl die anderen Frauen ihr schon gut zureden und sagen, hey, du solltest es besser essen, es schmeckt ziemlich bescheiden, aber du wirst hier nicht so viel anderes bekommen und viel fataler ist es, wenn du so ausgezehrt bist, dass du auch noch krank wirst. Und Nelly hat jetzt an diesem ersten Morgen, an ihren ersten Morgen extrem Hunger. Und das Mittagessen jetzt ist auch nicht wirklich besser. Die Speisen sind verdorben, sehr karg. Es gibt teilweise nur eine dünne Suppe, danach eine Kartoffel und ein Stück Rindfleisch. Das Rindfleisch auch manchmal verdorben. Also so, dass es wirklich eher abträglich als zuträglich ist, wenn man irgendwie vielleicht krank ist oder anfällig oder selbst Gesunde davon krank werden. So Messer und Gabel gibt es auch nicht, maximal einen Löffel. Das heißt, sie müssen vieles auch mit der Hand essen. Und selbst die gesündesten Frauen sehen hier nach ein, zwei Tagen aus, als wären sie schon seit Monaten inhaftiert oder hätten Schreckliches erlebt. Zum Beispiel nach dem Waschtag oder nach der Waschung abends werden den Frauen keine richtigen Handtücher gegeben. Das heißt, ihre oft ja langen Haare sind ganz lange nass. Und da das nicht richtig trocknen kann, weil das alles nicht richtig geheizt ist, sind oft die Haare noch am nächsten Morgen nass und klamm. Und dann müssen sie sich auf einer Bank aufreihen und andere Frauen, die zu den Aufseherinnen teils zählen, kämmen ihnen dann die nassen, verfilzten, kalten Haare. Tagsüber müssen die Frauen dann primär, wenn sie nicht gerade putzen oder schrubben müssen, sitzen die Patientinnen ansonsten in langen Reihen auf harten Holzbänken, still und so bewegungslos wie möglich. Wer sich bewegt, wer versucht sich zu unterhalten, wird angeschrien oder geschlagen. Man soll nicht reden, man soll nicht aufstehen, während man auch noch hungert und friert. Und wenn man auch hier nach einer Decke oder einem Schal fragt, riskiert man Prügel. Also es kann mir auch wirklich keiner erzählen, wer soll denn in so einem Zustand gesund bleiben, geschweige denn gar werden.
Gibt es denn irgendeine Form von Behandlung für die Frauen oder ist es wirklich nur dieser Alltag, dieser Arbeitseinsatz?
Es ist nur ein Verwahren. Also das, was Nelly schildert, ist ausschließliches Verwahren. Inklusive Missbrauch.
Da fällt ja schon ein großer Unterschied auf, ne, zu diesen Sanatorien für die bessere Gesellschaft, die es ja durchaus auch gab.
Ja.
Das ist natürlich ein ganz anderer Ort und hier wird bestimmt niemand gesund. Ja, wie du sagst, das ist nur ein Verwahren. Und darauf weist ja auch schon der Ort im Grunde hin, ne? Also, dass das mit diesen Gefängnissen im Zusammenhang steht und ja, man die Menschen einfach aus den Augen und aus dem Sinn haben wollte.
Ja.
Was ja im Übrigen noch besonders perfide ist, finde ich immer, wenn das ein Ort ist, der vom Festland aus sichtbar ist und umgekehrt. Weil, also, ne, wer zum Beispiel mal auf Alcatraz war oder so, da fand ich so beeindruckend, dass, ja, man sieht ja die Stadt von der Insel aus. Du siehst immer das Leben weitergehen, du siehst die Lichter und irgendwelche Feste und du hörst das auch. Und das ist ja beinahe noch wie Hohn. Also ich will mich da jetzt hier nicht allzu sehr reinsteigern, aber das ist ja wirklich äußerst schockierend und berührend, was du da auch erzählst.
Es ist wirklich eigentlich klar, dass man die Leute weghaben möchte. Und das Schlimme ist natürlich auch auf so einer Inselsituation, nicht erst seit Herr der Fliegen, wissen wir, wenn es kein Regulativ gibt wirklich, ne, dann können sich hier natürlich auch Verhaltensweisen Bahn brechen, die das Niedrigste vom Menschlichen zeigen, ne? Also vom menschlichen Verhalten. Und hier ist es halt auch so, also die Schwestern und Aufseherinnen, die nehmen sich eigentlich alle nicht viel. Es gibt ein paar, die sind weniger brutal und es gibt welche, die sind sehr offen brutal. Aber dadurch, dass die maximal von den vorhandenen Ärzten kontrolliert werden könnten und reguliert werden könnten, die Ärzte aber eigentlich dabei sind, wenn die Frauen misshandelt werden, wenn die Frauen gequält werden, wenn die Frauen so schlechte Nahrung erhalten, da sind die Ärzte meistens nicht dabei. Und es ist auch so, dass wenn die Ärzte unterwegs sind oder wenn die Ärzte in der Nähe sind, dann haben die Schwestern und Aufseherinnen natürlich Mittel und Möglichkeiten, dass sie das nicht mitbekommen. Und du wirst als Patientin vor Ort auch dafür bestraft, wenn du quasi mit einem Arzt redest und dem sagst, hey, wir werden hier geschlagen, wir werden hier gequält, wir bekommen nichts Richtiges zu essen, ich bekomme noch nicht mal ein richtiges Handtuch oder eine Decke, wenn mir kalt ist, können sie nicht dagegen etwas machen. Das kann ja auch nicht in ihrem Sinne sein. Und dann gibt es Ärzte, denen ist das total Latte. Die fallen eher, naja, durch andere Qualitäten auf und flirten zum Beispiel mit den Schwestern. Und dann gibt es Ärzte, die sich wirklich eigentlich interessieren für das Wohl, die aber so ein bisschen frustriert sind, weil sie nicht wirklich was daran ändern können. Die sehen das eher als systemisches Problem. Dann wirst du halt oft dafür bestraft von einer Schwester, von einer Aufseherin, wenn dann rauskommt, dass du ja die Zustände angeschwärzt hast bei den Ärzten. Also es gibt wirklich dann so eine innere Hierarchie dieser Anstalt, die dann auch so eine Eigendynamik entwickelt.
Und das ist ja durchaus auch ein systemisches Problem, ne? Mal abgesehen davon, dass da vielleicht ja auch Menschen mit irgendwie sadistischen Neigungen sich da ausleben konnten, denke ich, dass ja auch für alle, die da gelebt haben, dass Umstände gewesen sein werden, die früher oder später dazu geführt haben, dass man ja vielleicht nicht mehr unbedingt sehr zartfühlend miteinander umgeht. Und das, also nicht um, also das soll jetzt nicht rechtfertigen, dass die Frauen, die Insassinnen da so schrecklich misshandelt und behandelt wurden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ja auch nicht viel Spielraum gab für das Personal, da wirklich Positives zu bewirken.
Nee. Und natürlich ist auch da die Frage, wie werden die Frauen, die dort arbeiten, rekrutiert. Ne, wir haben es ja schon gehört, einige von denen sind selbst in irgendeiner Form mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das mag zu dem Zeitraum oder das mag damals in dieser Epoche nicht das heißen, was es gegebenenfalls heute heißt. Nichtsdestotrotz haben die auch ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Ne? Es gibt, wie gesagt, die Schwestern, die Aufseherinnen etc. Aber es ist natürlich wenig überraschend, dass auch während Nelly Blys Aufenthalt auf Blackwell's Island und im Lunatic Asylum wirklich Frauen, die als gesunde Frauen dort reinkommen, also körperlich gesunde Frauen, mit dieser Behandlung innerhalb von wenigen Tagen sich eine schwere Erkältung einfangen, hohes Fieber bekommen. Und auch immer wieder werden auch Menschen von außerhalb trotzdem ins Asylum vorgelassen. Das hat damit zu tun, ich hatte es ja vorhin schon erzählt, dass ja sich diese Geschichte um Nelly gesponnen hat, dass sie vielleicht eine gefallene Jungfer ist, aber keine Erinnerung mehr hat, also eine Vermisste sein könnte. Und dadurch, dass dann auch auf diese so romantische Geschichte natürlich die Presse der damaligen Zeit aufgesprungen ist, gab es Artikel dazu, dass jetzt diese Frau aufgetaucht ist und dass die jetzt auf Blackwell's Island ist. Und dann gibt es tatsächlich Menschen, die vorbeikommen, die ihre vermisste Angehörige suchen und schauen sich halt an, ob Nellie Bly, die ja hier als Nellie Brown auftritt, das vielleicht sein könnte. Ist sie natürlich nicht. Und dann gibt es natürlich auch Reporter, die sie anschauen möchten, die sie sehen möchten. Manche, um wirklich in der Hoffnung, vielleicht ihre Geschichte aufzuklären, weil sie wirklich glauben, dass diese Frau keine Erinnerung hat und dass man ihr helfen könnte. Viele aber auch, um daraus wiederum Profit zu schlagen und eine Geschichte daraus zu machen. Mhm. Und auch wenn diese Leute auf die Insel kommen und sich die Frauen angucken, hat das keinerlei Konsequenzen im positiven Sinne. Also niemand wundert sich, dass die Frauen alle so schlimm aussehen, weil sich natürlich jeder sagt, ach ja, das sind ja auch in Anführungszeichen Geisteskranke. Natürlich sehen die verrückt aus.
Ja.
Ihr wisst, was ich meine. Wenn du mehrere Nächte nicht richtig schläfst, alle Eltern werden es vermutlich nachvollziehen können, die hier zuhören, dann frierst mehrere Nächte durch, nichts Ordentliches zu essen bekommst, du bist nass, deine Klamotten sind klamm, deine Haare werden nicht ordentlich gekämmt, dann siehst du nach wahrscheinlich weniger als 1 bis 1,5 Tagen auch bescheiden aus. Und dann ist es natürlich so, wenn man dann gesehen wird und in so einem Zustand so aussehend auch noch sagt, ich bin nicht verrückt, ja. Dann denken natürlich alle, ja, ja klar, was willst du sonst sagen?
Ja, und wenn jetzt vor allem auch Reporter gekommen sind, um Nellie da zu sehen und zu befragen, hat sie denn nicht mal ihre Geschichte erzählt?
Sie will ja eigentlich nicht von Reportern gesehen werden, weil sie Angst hat, dass die sofort erkennen, dass sie blöfft und sie vielleicht auch wiedererkennen, weil es KollegInnen sind.
Aber wie lange wollte sie denn da bleiben? Also was war denn ihre Idee? Weil das ist ja dann auch am Ende wirklich gesundheitsgefährdend. Also natürlich für alle und ganz furchtbar, aber sie hätte ja in ihrer Meinung zumindest die Möglichkeit, wieder rauszukommen.
Also sie wollte einige Tage dort bleiben. Also sie hielt es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht für nötig, ihre Maskerade insofern aufzugeben, als dass sie den Leuten sagt, wer sie wirklich ist. Mhm. Sie versucht eigentlich, den Reportern aus dem Weg zu gehen, weil sie eigentlich noch an ihrer Geschichte arbeiten möchte. Und sie erlebt wirklich Schreckliches. Also sie erlebt, wie Wärterinnen Patienten mit kaltem Wasser übergießen, sie beschimpfen, sie quälen und demütigen, ihn beispielsweise ins Ohr spucken. Die Ärzte sind größtenteils vollkommen ignorant oder einfach keine Hilfe. Aber die größte Brutalität geht tatsächlich von den Schwestern und Aufseherinnen aus. Und wie schon gesagt, wer sich den Ärzten offenbaren möchte, wird bestraft. Und Nellie notiert über diese Zeit, über diese Welt der Zirkelschlüsse, weil das ist es ja im Endeffekt. Ja, du bist hier, also musst du irre sein.
Ja.
Folgendes Zitat in der deutschen Übersetzung. Die Irrenanstalt auf Blackwell's Island ist eine menschliche Mausefalle. Es ist leicht hineinzukommen, aber unmöglich herauszukommen. Doch zwischen all dem Grauen erlebt sie auch immer Momente der Menschlichkeit, vor allen Dingen zwischen den Insassen, die sich ihre Geschichten erzählen, die ein bisschen aufeinander achten. Klar, auch da gibt es vor allen Dingen Kämpfe ums Essen. Also wenn es mal was einigermaßen Leckeres gibt, dann gibt es manche, die sich schnell die Brote von den anderen zusammensuchen, um sie schnell zu essen. Aber nichtsdestotrotz gibt es da schon auch Momente, wo man sich umeinander versucht zu kümmern, so gut es dann geht.
Mhm.
Nachdem Nellie zum Beispiel ihre Erlebnisse dem stellvertretenden Anstaltsdirektor, der dort auch behandelnder Arzt war, Dr. Ingram, schildert, der scheint wohl einer von den besseren Ärzten zu sein, erwirkt dieser eine Verlegung auf eine etwas bessere Station. Also von Station 6 kommt sie jetzt auf Station Nummer 7. Dort herrscht weniger Missbrauch. Allerdings, Feindseligkeit ist immer noch vorhanden von Seiten der Schwestern. Und dann, nach 10 Tagen, endet Nellie Blys Martyrium auf Blackwell's Island. Der Chefredakteur greift ein und schickt den Anwalt Peter A. Hendricks zu ihr. Und der holt sie aus der Anstalt raus, indem er halt deutlich macht, dass es sich hier um eine Reporterin der New York World handelt.
Okay, und wie haben die darauf reagiert?
Das schildert sie gar nicht so detailliert, wie man sich das jetzt heute vorstellen würde. Also plötzlich an einem Tag wird sie herbeigerufen. Es gäbe einen Anwalt, der sie sprechen möchte. Und da sitzt dann der Anwalt, der von der Zeitung beordert wurde. Und der nimmt sie dann tatsächlich mit. Sie schildert nur noch, wie sie sich von einigen der Frauen verabschieden kann, die sie jetzt eine Weile kennenlernen durfte. Und dann verlässt sie die Insel. Aber wie die anderen reagieren, ob es da irgendwie einen großen Schockmoment gibt oder so, das ist gar nicht Teil ihrer Aufzeichnungen tatsächlich. Sie hat nur jetzt natürlich ein Ziel vor Augen, außer dass sie sich freut, wieder zu normalem Essen zu kommen und dass es ihr mal wieder warm ist und dass sie was Ordentliches anziehen kann. Sie möchte der Welt mitteilen, was sie erlebt hat und was hier auf dieser Insel geschieht. Und kaum ist sie wieder in Freiheit, muss man es ja wirklich nennen, setzt sie sich an ihren Schreibtisch und in wenigen Tagen entsteht 10 Days in a Madhouse, eine Reportage, die so schonungslos ist, dass die Öffentlichkeit schockiert ist. Nellie Bly beschreibt darin nicht nur, was sie gesehen hat, sondern auch, wie leicht man als Frau in eine solche Anstalt eingewiesen werden kann, ohne Beweise, ohne Anhörung und ohne Schutz. Vor allen Dingen auch, wenn du mehrfach marginalisiert bist, also als Frau, die nicht sprachlich sich mitteilen kann, weil sie noch nicht in der Lage dazu ist, aufgrund einer Migrationsgeschichte, aufgrund einer kürzlich erfolgten Einwanderung zum Beispiel. Oder weil du in einer der Communities lebst zu dem Zeitpunkt in dieser großen, boomenden Stadt. Und am 9.10. und 16.10. erscheint dann 1887 in der New York World ihr Bericht in zwei Teilen. Und im Dezember desselben Jahres dann zusätzlich das Ganze als Buch. Die deutsche Übersetzung, ich habe schon gesagt, findet ihr auch verlinkt in den Quellen. Die Veröffentlichung des Berichts von Nellie Bly in der New York World löst eine, zumindest in der Öffentlichkeit, da können wir es nachvollziehen, eine Welle der Empörung aus. Zeitungen im ganzen Land drucken Auszüge ab, auch international wird sogar berichtet. Politiker fordern Aufklärung, die Stadt New York richtet eine Untersuchungskommission ein. Und mit dieser Untersuchungskommission kehrt dann zwei Wochen später Nellie Bly auch zurück auf Blackwell's Island. Und naja, wenig überraschend, offenbar hat das jemand gepetzt bzw. verraten, sind plötzlich statt alter Eimer, aus denen sich die Frauen waschen müssen, Waschbecken installiert, das Essen ist zumindest okay. Und die Frauen, über die Nellie berichtet hat in ihrer Reportage, die ihrer Meinung nach gesund sind geistig oder waren, die sie kennengelernt hat, die sind irgendwie aus der Anstalt verschwunden, seien verlegt worden oder von ihren Familien abgeholt worden. Also die treffen sie leider nicht mehr an. Was mit denen wirklich geschah, das kann zumindest Nellie nicht mehr nachvollziehen. Wir hoffen einfach mal, dass sie alle freigekommen sind oder wirklich in Krankenhäuser wenigstens verlegt wurden, wenn sie körperlich krank waren. Aber Nellie trifft sie zumindest dort nicht mehr und hat so ein bisschen Bammel, dass jetzt diese Untersuchungskommission denkt, ja, was hat die Frau denn da geschrieben? Es ist doch alles in Ordnung zumindest hier. Aber tatsächlich schätze ich mal, dass sie selber antizipieren konnten, dass es, naja, vermutlich hier Verbesserungen gab im Nachgang der Berichte von Nellie Bly. Und deswegen bestätigen tatsächlich die Ergebnisse der Untersuchungskommission Nellies Schilderung und sorgen dafür, dass das Budget der Stadt für Anstalten erhöht wird und auch die hygienischen Bedingungen verbessert werden und einige Wärterinnen wohl sogar entlassen werden. Die Verhältnisse in den New Yorker psychiatrischen Anstalten verbessert sich wohl. Die Einrichtungen werden insgesamt modernisiert, erhalten mehr Mittel für Verpflegung und Personal. Und zum ersten Mal wird in den USA öffentlich über Menschenwürde diskutiert. Menschenwürde im Kontext von psychiatrischen Anstalten. Dennoch kann halt Nellie ihren Mitinsassinnen, die sie kennengelernt hat, wie schon geschildert, weniger helfen, als sie gerne getan hätte, weil sie sie halt nicht mehr antrifft vor Ort. Und auch die Verbesserungen, die Nellie Blys Enthüllungen angestoßen haben, sind offenbar nur von kurzer Dauer, denn bereits 1894 wurden erneut Missstände im New York City Lunatic Asylum untersucht, mit dem Ergebnis, dass die Einrichtung schließlich dauerhaft geschlossen wurde. Nellie Bly hatte dennoch nicht nur Misshandlungen aufgedeckt, sie hat ein ganzes System entlarvt, ein System, das vor allem Frauen benachteiligt hat, vor allen Dingen aber auch Frauen aus unteren gesellschaftlichen Klassen. Nellies Reportage deckt auf, dass die Grenze zwischen krank, in Anführungszeichen, und unerwünscht gefährlich verschwimmt, wenn Macht unkontrolliert bleibt. Ihre Reportage ist damit ein Angriff auf die gesellschaftliche Ordnung und stellt aber auch die Frage, die hier ja heute, hoffe ich, ein bisschen auch durchklang, was ist eigentlich normal und Normalität? Wer bestimmt das? Und wie geht auch eine Gesellschaft damit um, das zu beurteilen? Und wer profitiert vielleicht auch davon, wo die Grenzen gezogen werden? Nellie Bly nach dieser Geschichte, die wird berühmt. Ich meine, wir erinnern uns, das war jetzt ihre erste große Story für die New York World. Und jetzt ist sie berühmt. Mit einem Schlag ist sie die bekannteste Reporterin Amerikas. Aber Ruhm war ja eigentlich gar nicht ihr Ziel. Ihr ging es ja eigentlich weniger um Aufmerksamkeit, sondern vor allen Dingen darum, aufzuklären, Wahrheiten zu verkünden. Und nach ihrer Reportage arbeitet Nelly Bly weiter als Investigativjournalistin. Sie berichtet über Armut, Kinderarbeit, Korruption und immer dort, wo Menschen ausgebeutet oder übersehen werden. Und hat aber immer einen Hang wirklich zu diesem investigativen Undercover-Journalismus. Sie geht mitten rein selber. Sie führt nicht nur Interviews im Nachhinein, sondern sie ist eigentlich mit dabei vor Ort. Sie entwickelt sich zu einer der einflussreichsten Stimmen ihrer Zeit und macht in den folgenden Jahren mit mehreren spektakulären Reportagen von sich reden. Beispielsweise, das hat mir besonders gefallen, umrundet sie den Globus, inspiriert von Gervins in 80 Tagen um die Welt.
Wow.
Sie schafft das in 72 Tagen. Immer begleitet von der New York World natürlich, die darüber berichtet. Sie schlüpft auch in die Rolle einer Elefantendompteurin. Sie lässt sich im Central Park von einem Zuhälter in dessen Kutsche locken, um dessen Methoden zu enthüllen. Und sie berichtet über das harte Leben von Dienstmädchen und Fabrikarbeiterinnen in der Stadt. Mit ihren waghalsigen Recherchen und ihrem unerschrockenen Einsatz wird sie schnell zu einem Vorbild für eine gesamte Generation junger Journalistinnen, die sogenannten Stunt Girls, die in der von Männern dominierten Medienwelt Missstände aufdecken. Nach ihrer legendären Weltreise trennt sich Nelly Bly erstmal von der New York World und stattdessen nimmt sie ein lukratives Angebot des Verlegers Norman Munro an, der auch unter anderem die Buchversion ihrer Reportage verlegt hatte. Und er bietet ihr 10.000 bis 15.000 Dollar jährlich für das Schreiben von Unterhaltungsliteratur. Und es ist ein Vertrag, der ihr und ihrer Mutter dann auch ein komfortables Leben ermöglicht. Doch trotz des finanziellen Erfolges ist Nellys Leben in dieser Zeit von Krankheiten und Depressionen überschattet. 1893 kehrt sie dann nochmal zur New York World zurück und veröffentlicht dort ihr erstes Interview mit der Anarchistin Emma Goldman, das erste seiner Art in der amerikanischen Presse. 2 Jahre später macht sie dann etwas sehr Unvorhergesehenes. Sie heiratet nämlich den 40 Jahre älteren Industriellen Robert Seaman, den sie erst 2 Wochen zuvor kennengelernt hat. Die Ehe ist turbulent am Anfang, beruhigt sich dann doch etwas. Und nach Seamans Tod im Jahr 1904 erbt Nelly Bly dessen gesamtes Vermögen. Zeitweise kann sie es tatsächlich schaffen, als Leitung seines Stahlunternehmens soziale Reformen für die Angestellten durchzusetzen. Aber im weiteren Verlauf wird sie durch den Betrug eines Vertrauten nach und nach um ihr Vermögen gebracht und kann auch mit langwierigen Gerichtsverfahren nicht wieder an das Geld zurückkommen. Und ab 1912 wendet sich Nelly Bly dann erneut dem Journalismus zu. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges reist sie nach Wien, ursprünglich um geschäftliche Angelegenheiten zu klären, bleibt aber 5 Jahre in Europa und berichtet von dort als Kriegsreporterin. Zeigt die katastrophalen Zustände an der Front auf, engagiert sich für österreichische Waisenkinder. Nach ihrer Rückkehr in die USA 1919 ist ihr Vermögen verloren und auch ja, familiäre Beziehungen sind zerbrochen. Dennoch findet Nelly Bly wieder Halt im Schreiben. Für 100 Dollar pro Woche veröffentlicht sie regelmäßig Kolumnen im New York Evening Journal. Am 27. Januar 1922 stirbt Nelly Bly dann im Alter von 57 Jahren im St. Mark's Hospital in Manhattan an einer Lungenentzündung. Verarmt, aber bis zuletzt engagiert und unbeirrbar ihrem journalistischen Ideal verpflichtet. Und sie wird dann auf dem Woodlawn Cemetery in der Bronx, New York, beigesetzt. 10 Days in a Madhouse bleibt aber bis heute ihr Vermächtnis. Ein Text, der ganz klar den Journalismus auch verändert hat und auch die Art, wie wir über psychische Krankheiten und institutionelle Gewalt sprechen. Und was wird aus Blackwell's Island, fragt ihr euch vielleicht, ja? Gegen Ende des 19. Jahrhunderts werden die ersten Einrichtungen auf der Insel aufgegeben. Die New Yorker Irrenanstalt auf Blackwell's Island wird, wie schon gesagt, 1894 geschlossen. In das Gebäude der ehemaligen Psychiatrie zieht zunächst das Metropolitan Hospital. Und was ich noch ganz interessant fand, lange führt der Weg auf die Insel zwangsweise über den Fluss. Also man muss das Boot nehmen. Mhm. Doch als 1909 die Queensboro Bridge fertiggestellt wird, hätte man ja eine neue Option haben können. Doch zunächst geht die Brücke nur über die Insel hinweg. Übrigens sollte die Brücke eigentlich Blackwell's Island Bridge heißen. Aber da der Ruf der Insel zu dem Zeitpunkt nicht mehr besonders gut ist, will man die lieber anders nennen, die Brücke. Und deswegen heißt sie, wie heute bekannt, Queensboro Bridge.
Leuchtet ein.
1921 wird dann Blackwell's Island in passend Welfare Island umbenannt, also zu Deutsch Wohlergehen, Wohlfahrt. Und 1930 errichtet man dann, was lange währt, wird endlich gut, einen Aufzug, der Personen und Fahrzeuge von der Queensboro Bridge hinunter auf die Insel bringt.
Das ist ja spannend.
Das ist wirklich eher ein größeres Gebäude, in dessen Inneren sich ein Aufzug befindet. Mhm. Der bleibt bis 1955 in Betrieb, als nämlich die heutige Roosevelt Island Bridge zwischen Queens und der Insel für den Verkehr freigegeben wird, braucht man den nicht mehr. Und der stillgelegte Aufzug wird dann 1970 abgerissen. Deswegen kann man den heute leider nicht mehr besichtigen. 1955 räumt dann auch das Metropolitan Hospital das Gebäude des ehemaligen Lunatic Asylums, wonach es einige Jahrzehnte leer steht. Und die meisten ursprünglichen Gebäude der Insel verfallen in der Folge. 1968 setzt der New Yorker Bürgermeister John Lindsay dann einen Ausschuss für die Sanierung der Insel ein. Dies hat dann auch zur Folge, dass einige der noch stehenden historischen Gebäude bzw. deren Überreste unter Denkmalschutz gestellt werden. Bis heute entdeckt man oder kann auf der Insel deswegen entdecken folgende Gebäude: das schon erwähnte Blackwell House von 1796, die Ruinen des Smallpox Hospitals, also des Krankenhauses für die Behandlung der Pocken, den 1872 erbauten Blackwell Island Leuchtturm und die Chapel of the Good Shepherd, also die Kapelle des guten Hirten, die war 1888 erbaut worden. Und im Jahr 1973 wird das Island dann in einem feierlichen Festakt zu Ehren von Präsident Franklin D. Roosevelt umbenannt in Roosevelt Island. Naja, und danach nimmt die Sanierung der Insel Form an. Der erste Wohnkomplex, das Island House, wurde 1975 eröffnet. Weitere Mehrfamilienhäuser folgten und 1976 wird die Seilbahn zur Insel, also die Roosevelt Island Tramway, eröffnet, von der ihr ja vielleicht schon wieder gesehen habt. Schnell wird sie zu einem Wahrzeichen der Insel und existiert ja bis heute. Sie befördert aktuell jährlich 2 Millionen Fahrgäste über den East River. Und 1990 kann dann die Insel auch endlich an das New Yorker U-Bahn-Netz angeschlossen werden. Heute gibt es auf der Insel Luxuswohnungen mit Tennisplätzen vor der Haustür und Blick auf die Skyline von Manhattan. Es gibt aber auch wohl Wohnraum für einkommensschwachere Haushalte. Und das einst weitläufige Netz aus Gebäuden der Haftanstalt und der verschiedenen medizinischen Einrichtungen ist nach den Jahrzehnten des Verfalls nicht mehr zu erkennen. Und vom New York Lunatic Asylum steht heute nur noch der zentrale achteckige Turm und ist Teil einer modernen Wohnanlage. Also da kann man wohnen, nennt sich The Octagon, passenderweise. Vor einigen Jahren wurde dann Nellie Bly und ihre Arbeit für die Sichtbarkeit von Frauen und deren Schicksalen ein Monument auf der Insel errichtet. Das ist auch tatsächlich sehr beeindruckend. Schaut es euch mal an, zumindest auch gerne die Bilder. Das befindet sich in der Nähe des ehemaligen Asylums. Blackwell's Island als Institution gibt es heute so jetzt nicht mehr. Aber die Fragen, die Nellie Bly aufgeworfen hat, die bleiben bis heute. Nämlich, wie gehen wir mit den Schwächsten in der Gesellschaft um? Wem glauben wir und wem nicht? Was ist normal und wer darf darüber entscheiden? Und Nellie Bly hat diese Fragen gestellt, als kaum jemand Mut dazu hatte. Und vielleicht ist das ja die wichtigste Botschaft ihrer Arbeit, dass Veränderung dann beginnt, wenn eine einzige Stimme nicht mehr schweigt. Und damit wäre ich für die heutige erste Folge unserer neuesten Staffel am Ende meiner Geschichte.
Ja, und was für ein Einstieg. Vielen Dank für diese wirklich super interessante Geschichte. Das ist ja auf so viele unterschiedliche Weisen eine besondere, ne, weil, also, oder besonders interessant, ne?
Ja.
Weil, also zum einen, was für eine tolle Frau.
Ja.
Und allein die Lebensgeschichte ist ja total interessant.
Mhm.
Ja, super beeindruckend, hätte ich jetzt auch gerne noch mehr von gehört, so ist es nicht. Dann natürlich auch, wie mutig von ihr, sich in dieses System zu begeben, weil sie gewusst haben muss, sie hatte da ja auch Ähnliches schon vorher gemacht. Alleine schon unter den Ärmsten zu leben, war ja damals ein hohes Risiko,
ja.
So ist es nicht. Wir hatten ja darüber auch in den Jack the Ripper-Folgen schon gesprochen. Aber umso wichtiger war das ja. Und das ist ja auch typisch für die Zeit, weil ja gerade um diese 1880er Jahre herum diese Sozialreformer immer mehr in Erscheinung traten und immer mehr auf diese Missstände auch aufmerksam machten. Also man begann ja auch schon damals, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Das wurde auch mehr als Zeit. Man hatte natürlich auch vorher schon sich Gedanken darüber gemacht, aber nicht in der Form und nicht in dem Maße, weil es einfach auch nötig wurde.
Ja.
Denn eben sowas wie diese Psychiatrien, wie man damals sagte, Irrenhäuser, waren ja auch noch eine relativ neue Institution. Also diese Idee, dass man diese Menschen behandelt und eben nicht einfach wegsperren wollte, theoretisch, war ja eigentlich eine Errungenschaft, genau, aber eben zu der Zeit noch überhaupt nicht vernünftig umgesetzt. Zumindest nicht dann, wenn du nicht zu den Bessergestellten der Gesellschaft gehörtest. Und selbst dann konnte es dir ja passieren, dass du, naja, hinter den Mauern irgendeiner Institution verschwandest, wenn du irgendwie unpassend warst. Und diese Problematik, dass es so schwierig ist zu definieren, was denn geisteskrank zur damaligen Zeit oder zur jeweiligen Zeit war oder psychisch krank, das ist ja was, das zieht sich noch viel länger durch die Geschichte, ne? Also das ist ja vorher schon so und das ist ja auch noch lange danach so. Man denkt mal an sowas wie hier einer flog übers Kuckucksnest oder so. Also diese Auseinandersetzung mit dem, was passiert in psychiatrischen Krankenhäusern, ist ja, glaube ich, etwas, das fasziniert, weil eben auch so ein Geheimnis sich darum irgendwie befindet.
Ja, aber ich glaube, es ist halt auch nur faszinierend für die Leute, die nicht in diesen Mahlstrom geraten.
Also faszinierend jetzt natürlich nicht im positiven Sinne, sondern in dem Sinne, dass es so ähnlich wie ja auch die Dinge, die wir hier generell besprechen, einfach Abgründe sich zeigen da und wie wir miteinander umgehen.
Ja.
Und was wir tun können, um Menschen zu helfen und ob wir Menschen überhaupt helfen wollen, weil eben gerade solche Dinge wie dieses Blackwell's Island, das ist ja eher ein Abschieben, ein Loswerden wollen, ein die Menschen eben nicht zum eigenen Problem machen wollen.
Ja. Und auch ein Beispiel dafür, wie manchmal vielleicht hehre Pläne, also wie gesagt, der Plan war ja ursprünglich ein anderer, es sollte ja wirklich darum gehen, ihr kennt ja vielleicht auch die ganzen Asylums, die nach dem, oder Penitentiaries, die nach dem Kirkbride-Plan, also es gab ja schon Ideen, was man tun kann, wie man Orte gestalten muss, damit Menschen dort psychisch gesunden. Und ich würde sogar denen jetzt hier mal den Erbauern von Blackwell's Island, also vom Lunatic Asylum in New York, auch unterstellen, im besten Sinne, zu ihren Gunsten, dass sie hier gute Absichten hatten.
Ja.
Aber dann war nicht genug Geld da, dann war vielleicht sogar auch das Personal nicht adäquat zu bezahlen gewesen. Und schon hat man einen Ort geschaffen, in Kombination mit der Lage auf einer Insel, der genau das Gegenteil bewirkt von dem, was man eigentlich vorhatte.
Genau. Also das denke ich auch. Ich glaube, die Grundabsicht war immer eigentlich eine gute. Also die, allerdings ist das ja in der Umsetzung immer schwer gewesen. Und dann gibt es ja auch noch das, was dann eben passiert, eben durch diese Faszination, wie ich vorhin schon sagte, weil wir dadurch ja auch diese Schreckensbilder aufmachen. Also man denke sowas wie an Elektroschocktherapie.
Ja.
Das ist ja etwas, das grundsätzlich noch nicht mal verkehrt ist. Ja, also Elektroschocktherapie ist ja wohl etwas, das auch helfen kann, aber natürlich nicht so, wie man sie sich vorstellt und wie sie vielleicht auch mal angewendet wurde. Also es gibt ja noch Unterschiede und es gibt auch vor allem in unseren Ideen dazu, was passiert denn hinter diesen Mauern, auf solchen Inseln, in diesen Institutionen. Da spielt sich ja unheimlich viel ab, gerade wenn man dann auch über sowas wie Lobotomie oder so nachdenkt, das spielt da natürlich noch keine Rolle, aber später ja. Und das sind ja alles diese Dinge, dieser Versuch des Umgangs mit, ja, im Grunde Menschen, die nicht in die Gesellschaft passen, so wie man sie gern haben möchte. Denn das ist ja sowieso immer die Frage mit psychischer Gesundheit, ne? Also zumindest, wenn es darum geht, nicht angepasst zu sein oder sich nicht anpassen zu können. Und wie gesagt, da mischen sich so viele Probleme, ne? Also zum einen wirklich psychische Erkrankungen, dann soziale Unangepasstheit, vielleicht auch Menschen, die einfach modern oder anders gedacht haben. Frauen, die sich vielleicht emanzipieren wollten, die nicht den Regeln folgen wollten. Also noch nicht mal da kann man ja irgendwie klar definieren, was ist denn jetzt jemand, der ja ein Lunatic ist, also eine Verrückte in der Definition der Zeit.
In Nellys Fall geht der Richter am Anfang auch davon aus, die ist jetzt bestimmt auch unter Drogen gesetzt worden, das ist bestimmt eigentlich eine ganz feine Lady, eine Dame, die hat jetzt bestimmt von diesem Mann, der sie verführt und quasi um ihre Ehre gebracht hat, Drogen bekommen oder irgendwas anderes. Und das ist ja vielleicht innerhalb von 2-3 Tagen aus ihrem Körper wieder raus. Und dann könnte man ja nochmal mit ihr reden oder so. Trotzdem schickt er sie oder lässt er sie dorthin schicken. Und jetzt stellt euch mal vor, es wäre wirklich so gewesen, was immer das für Drogen sein könnten, aber man gerät in eine Situation, wo man sich nicht mehr so artikulieren kann, wie man möchte. Aber es gibt Menschen, die behaupten, man sei in Anführungszeichen irre. Und dann landet man in so einer Anstalt. Du hast ja gar keine Chance mehr, da rauszukommen, selbst wenn du nach ein paar Tagen wieder bei dir bist. Das ist ja absolut unmöglich, weil da gibt es Frauen, die sagen, hey, ich bin doch, bitte, bitte prüft es doch bitte. Ich bin vollkommen normal. Ihr müsst doch irgendeine Möglichkeit haben, das zu testen. Und dann wird gesagt, ja, nee, der Beweis, dass sie sagen, dass sie nicht irre sind, ist ja, dass sie irre sind.
Ja, genau. Ja, und das ist ganz schrecklich, die Vorstellung.
Also die wird ja auch damit jegliche Hoffnung genommen. Und die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist wie im Fall von Nelly, dass halt von außen jemand mit juristischen Möglichkeiten und auch Geld im besten Fall dich halt rausholt.
Ja, und für die allermeisten Menschen ist das eben nicht passiert.
Ja, ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Ich hoffe, ihr freut euch, dass wir wieder da sind. Ja. Wir hoffen, ihr freut euch, dass es nun einige Folgen wieder mit uns gibt.
Genau, und bevor wir uns gleich verabschieden, möchte ich noch einmal einen kleinen Hinweis loswerden für diejenigen von euch, die es noch nicht mitgekriegt haben. Ich habe eine kleine Podcast-Miniserie gemacht mit unserem guten Freund, dem Dennis, und zwar zum Thema Jack the Ripper. Das Ganze heißt Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Und wenn ihr Lust habt, hört doch da mal rein. Die haben wir nämlich schon im letzten Winter vorproduziert. Also die habe ich jetzt nicht in der Zwischenzeit gemacht, nur damit wir das mal klargestellt haben. Und deswegen sind wir ja überhaupt auch auf die Idee gekommen, das jetzt so zu machen, weil das ganz gut funktioniert hat tatsächlich. Und ja, da könnt ihr doch mal reinhören, wenn ihr vielleicht in der Woche, in der wir keine Folge haben, noch Podcast Lust habt oder beides parallel. Man kann das auch wunderbar als Ergänzung hören. Also da würde ich mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge in 2 Wochen. Und wir bedanken uns ganz herzlich für eure Treue und dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie gesagt, passt auf euch auf.
Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, früher war mehr Verbrechen.
Euer historischer True Crime Podcast.